Euch zu sehen und schön, so wie Kinder zu sehen. Ich bin im Herdentrieb jedes Mal geneigt, einfach mitzugehen, aber dann denke ich mir, nee, muss ja hier bleiben. Und ich bete auch noch mal ganz kurz für die Botschaft, die wir jetzt hören wollen, aber zuvor wollte ich einfach noch mal Danke sagen an die Musiker. Vielen, vielen Dank für euren Einsatz. Das war echt. Danke, dass ihr uns da mit hineingenommen habt in die Anbetung Gottes. Das ist so wichtig. Also vielen, vielen Dank. Vater, wir danken dir jetzt für diesen Morgen. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sind. Du nennst uns Kinder und wir sind es auch. Und das ist so gut zu wissen, dass wir mit dir reden dürfen, wie mit einem Vater, wie mit unserem Papa. Danke, dass du hier bist durch deinen guten Geist. Und wir wollen dich jetzt einladen, dass du alles einfach jetzt auch öffnest in unserem Herzen, in unserer Seele, dass du selbst zu uns reden darfst, dass du jedem von uns persönlich begegnest, dass du uns ermutigst, vielleicht auch wo nötig ermahnst, aber alles in und durch deine Liebe. Danke, dass du uns kennst, dass du uns schon kanntest, bevor wir geschaffen waren. Und danke, dass du gute Gedanken über unser Leben hast. Und ich will dir das auch echt nochmal bewusst so zusprechen. Gott hat gute Gedanken über dich. Amen. Ja, ihr hattet ja gestern eine wunderbare Aktion mit diesen 19 Bäumen. Wer war alles dabei? Nochmal vielleicht ein kleines Handzeichen. Okay, ja, das ist die Hälfte etwa. Okay, wow, also tolle Sache. Ich war ganz beeindruckt von den Bildern. Und deshalb dachte ich mir jetzt so, da der John auch schon so, also John, auch an dich, wir haben da schon schon Applaus gegeben, aber beeindruckend, was du alles da wirklich gemacht hast auch. Und da John auch gestern schon einige Bibelstellen zitiert hat, dachte ich, ich werde heute Morgen auch noch mal ein bisschen was über Bäume sagen, aber werde das Ganze dann auch noch ein klein wenig mit anderen Textstellen erweitern. Also, Gott möchte, dass du aufblühst. Das ist schon mal das Erste, was ich dir heute Morgen zurufen will und euch. Gott möchte, dass dein Leben fruchtreich ist. Eigentlich sollte uns das überhaupt nicht verwundern. Ne? Manchmal ist es ja erstaunlich, dass wir uns manche Menschen bei Gott schwerer tun, das zu glauben, als bei allen anderen. Aber guck mal, alles, was es in dieser Welt gibt, soll doch irgendwie gelingen. Du freust dich doch, wenn deine Familie, wenn es denen gut geht. Diejenigen von euch, die Kinder haben, freuen sich, wenn die Kinder ein gutes, segensreiches Leben führen können. Du wünschst dir für deinen Garten, dass die Dinge blühen, für die Bäume, die ihr gestern gepflanzt habt, damit sie aufblühen und Frucht bringen, viele Feigen und nicht eingehen und verdorren. Ne? Also ich glaube, alles, was lebt, soll eigentlich ein gutes Leben haben. Und ich glaube, Gott wünscht sich nichts mehr, als dass jeder Mensch, den er ja geschaffen hat, der sein Kind ist, ein gutes Leben hat. Irgendwie hat sich das in unseren Köpfen manchmal so eingeprägt, dass wir denken, Gott wäre fast feindselig uns gegenüber. Aber ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Es gibt niemand im Universum, dem du wichtiger bist als Gott. Und es gibt niemand, der sich mehr wünscht, dass dein Leben gelingt, als Gott. Denn er ist der Vater aller Vaterschaft, heißt es einmal in der Schrift. Der Vater aller Vaterschaft. Und er ist die Liebe. In ihm ist kein Schatten, nur Licht. Er kann gar nicht böse sein. Und so wünscht er sich so sehr, dass unser Leben gelingt, viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Wir denken manchmal, dass das, was Gott zu uns sagt, irgendwie, wir müssten uns dem entziehen. Wann denken wir, wenn wir rauskommen und wenn wir dann unsere eigene Wege gehen, dann kriegen wir unser Leben irgendwie in den Griff. Und das ist so paradox eigentlich, weil es gibt niemanden, der mehr Weisheit hat, mehr Klugheit hat, mehr Rat hat für dich und für mich wie Gott. Ganz einfach eigentlich. Und trotzdem müssen wir uns immer wieder dessen bewusst machen, weil wir eben irgendwie so geprägt sind. Das war schon bei den ersten Menschen so, ne? Ihr kennt die Geschichte. Und ich glaube, das steckt bis heute irgendwie in unserer DNA drin, dass wir manchmal denken, wenn du das eben nicht tust, was Gott will, oder wenn du deinen eigenen Weg gehst, dann wird es bestimmt am Ende irgendwie richtig gut. Also ich frage jetzt kein Handzeichen ab, aber wer hat schon mal so eine eigene Idee gehabt, die am Ende nicht so richtig gut wurde? Also okay, ne? Also Bei mir ist es meistens so, wenn ich die Dinge tue, wo ich das Gefühl habe, die will Gott, dann werden sie wirklich gut. Und manch andere, oh okay, dann, naja, try and error nennt man das, ne? Also Versuch und Irrtum. Also Gott will, dass du blühst, dass dein Leben Frucht bringt. Und er sagte sogar an einigen Stellen, er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und dann sagt er sogar am nächsten oder kurz danach, denn darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Also es geht ihm um dich, weil er dich liebt, aber es ist eigentlich ganz logisch, dass er sogar sagt, Mensch, wenn du ein fruchtreiches Leben hast, dann wird sogar der Vater dadurch verherrlicht. Also er freut sich mit. Ja, es ist wie im großen Familienbetrieb. Alle freuen sich, wenn es gut funktioniert. Und im Psalm 1, und das ist vielleicht der krasseste und der intensivste Psalm, wo es um Bäume geht, ich bin überzeugt, John, du warst das gestern bestimmt auch schon irgendwie vielleicht mitgestriffen oder zitiert, ne? Da ist es wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und dort, wo die Spötter sind und so weiter, aber mir geht es hauptsächlich um diesen Teil. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Also hier ermutigt uns und ermutigt dich dein himmlischer Vater, wenn du und ich in dem bleiben, was sein Gebot ist, was sein Reden ist. Wir sind ja heute nicht mehr unter dem mosaischen Gesetz, also von dem her muss ich das theologisch korrekt dazu sagen, dein und mein Segen ist heute geknüpft an Jesus und an Christus und nicht, dass du eben das mosaische Gesetz erfüllst. Das wäre dann eine andere Heilszeit gewesen. Aber die Tatsache, dass er dir und mir zuruft, bleib doch in mir, bleib in meinem Wort, bleib in meiner Weisheit, bleib in meinem Gegenwart, dann wirst du ein gutes und segensreiches Leben leben. Dann wird einfach nicht Try and Error mit ganz vielen Schmerzen dein Lebensweg sein, sondern Weisheit. Weisheit und Segen. Und was für ein Vorrecht, habe ich mir auch in der Vorbereitung wieder so gedacht, was für ein Vorrecht, dass uns dieser Gott versprochen hat, er will dich und mich leiten, er will dir helfen in deinem Leben. Wenn dir und mir Weisheit mangelt, er hat alle Weisheit. Wenn du und ich manchmal vielleicht am Ende bist mit deinem Latein, wie man so schön sagt, dann sage ich dir, er kann alle Sprachen der Welt. Er braucht nicht nur dein und mein Latein. Wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, er kennt den Weg. Er ist in dir schon vorausgegangen. Er hat die Werke schon bereitet, in denen du wandeln darfst. Er ist ein Helfer. Und deshalb mache ich dir so Mut und mache ich uns allen so Mut, dass wir sein Wort heute Morgen nochmal ganz neu auch als riesengroßen Schatz verstehen. Ich weiß nicht, wie es dir so damit geht, aber es ist ja erstaunlich, ne, dass wir uns, obwohl wir ja überzeugt sind, dass dieses Wort hier wirklich die Kraftquelle ist, ein lebendiges Wort, wir nennen es ja das Wort Gottes. Und trotzdem will ich jetzt mal nicht fragen, wie viel Kampf es manchmal für jeden von uns bedeutet, in diesem Wort auch täglich zu sein. Es ist immer wieder eine neue Überwindung, ein neuer Kampf. Es ist nicht automatisch. Ich weiß nicht, wie viele von euch heute Morgen hier sitzen oder zusehen, die vielleicht gesagt haben, ich setze mir jede Woche einen neuen Bibelleseplan auf meiner Bible-App. Aber dann kommt immer der Reminder, ne? Da sind schon wieder ein paar Tage vergessen worden. Aufholen oder neu starten? Ich mache immer neu starten. Das ist irgendwie ein Kampf. Und deshalb mache ich euch so Mut, dass wir heute Morgen nochmal gemeinsam das vielleicht in unser Herzen wirklich neu diese Schönheit und diese Kraft neu verstehen, die er in sein Wort gelegt hat. Denn sein Wort und er sind eins. Jesus sagt an so vielen Stellen, mein Wort und ich ist nicht zu trennen. Wenn mein Wort in euch bleibt, sagt Jesus an so vielen Stellen. Also sein Wort, das Wort Gottes, aber auch das Wort, was Jesus dir zuspricht und das Wort der Bibel, das ist eben nicht zu trennen von ihm. Und es ist ein lebendiges Wort. Es ist nicht alt und nicht nur ein Buchstabe, sondern wenn der Geist Gottes dieses Wort gebraucht, dann redet er heute zu dir dadurch. Und das haben so viele Menschen schon erlebt. Ich habe vor einigen Monaten, vor etwa einem Jahr, einen jungen Mann kennengelernt, der zum Glauben kam, weil er im Papierkorb eine weggeworfene Bibel fand. Und zwar nur die Hälfte. Anscheinend hat jemand anderen eine Bibel geschenkt und der hat sie eben nicht wertgeschätzt oder fand es vielleicht sogar doof und hat diese Bibel zerrissen und hat sie irgendwie weggeworfen. Und dieser junge Mann kam nach einem Gottesdienst zu mir und sagte, kannst du noch für mich beten? Ich bin noch nicht so lange gläubig. Dann erzählte er mir eine dramatische Lebensgeschichte. Und dann sagte ich zu ihm, wie bist du denn zum Glauben gekommen? Dann sagte er, ich ging an einem Papierkorb vorbei und lag da ein halbes Buch. Dann dachte ich mir, was ist denn das? Und dann zog er dieses halbe Buch raus und es war das Neue Testament. Also der das weggeworfen hat, hat es noch vernünftig zerrissen. Und dann fand er das Neue Testament, fing darin an zu lesen und kam dadurch zum Glauben. Das ist ein lebendiges Wort. Versteht ihr? Das ist nicht einfach ein Roman, wie den du vielleicht sagst, ich habe ihn einmal gelesen, jetzt weiß ich doch, was da drin steht. Da ist ein Geheimnis drauf. Nämlich der Geist Gottes macht diesen Buchstaben lebendig und spricht dadurch zu dir und zu mir. Und ich glaube, deshalb ist es so ein Kampf. Das ist nicht von ungefähr, dass es ein Kampf ist, weil eben es sozusagen jedes Mal eine Begegnung mit dem allmächtigen Gott bedeutet, wenn du dieses Buch in die Hand nimmst. Deshalb ist es umkämpft. Nicht, weil es langweilig ist, sondern weil du sozusagen einen Widerstand erlebst. In der unsichtbaren Dimension. Aber wenn du es nimmst, dann merkst du eben, da kommt Kraft, da kommt so viel Segen hindurch, vielleicht nicht immer gleich. Aber auch da mache ich dir Mut, werte und bewerte nicht jede Momentaufnahme. Die Bibel als Wort Gottes ist viel, viel kraftvoller, viel, viel intensiver, als dass du es jedes Mal nur als eine Momentaufnahme werten darfst. Da mache ich dir Mut. Denn guck mal, wenn du das Wort Gottes zum Beispiel mit einer Speise vergleichst, ich werde euch gleich noch ein Beispiel dazu geben, dann überleg doch mal, es gibt Speisen, die du vielleicht kaufen kannst irgendwo, die sind sehr, sehr süß und vielleicht sehr, sehr lecker. Und vielleicht so, dass du die beim Essen schon einen totalen Wow-Effekt hast, dass du denkst, wow, ne? Kennt ihr das? Also jeder, der Kinder hat, kennt das, ne? Die sind dann so blau und haben so verschiedene Farben und noch irgendwie mit Brause und so. Also wenn du kleine Kinder hast, dann kennst du diese Sachen. Die knallen dich weg. Und das ist dann so ein Wow-Effekt. Aber überleg mal, die Dinge, wo du vielleicht denkst oder weißt, die sind wirklich richtig, richtig nahrhaft. Richtig, richtig gesund. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die nicht auch lecker sein können, aber das sind oft halt nicht die Dinge, die du schon beim Aufreißen und beim ersten kleinen Tester totalen Wow-Effekt hast, sondern du musst sie manchmal intensiv verstoffwechseln. Und du weißt von deinem Verstand her, wenn ich die intensiv verstoffwechsle, dann wird es in der Konsequenz für mein Leben gut sein. Nahrhaft sein. Gesund sein. Und ich glaube, mit dem Wort Gottes ist es ähnlich. Wir sind manchmal so eine Instant-Gesellschaft, dass wir denken, alles, was nicht sofort einen Wow-Effekt erzeugt, das scheint uns dann irgendwie nicht wichtig oder nicht wertvoll. Aber beim Wort Gottes ist es so, manchmal prägt sich das in die Tiefen deiner Seele ein. Der Geist empfängt dadurch Nahrung. Und dann kann es sein, dass es vielleicht zeitversetzt, erst ein, zwei Monate, Jahre später, plötzlich genau diese Nahrung, die du damals aufgenommen hast, deinen geistlichen Leib genau das gibt, was du brauchst. Deshalb mache ich dir so Mut, schau nicht auf die Emotion. Emotion ist manchmal gut, aber manchmal auch hinderlich. Also, ich mache dir so Mut. Es geht, gestern ging es sehr stark um Bäume. Und wir haben es gerade schon gesagt, der Psalm 1 sagt, bleib in seinem Wort, lebe und liebe seine Gebote und sein Gesetz, aber nicht im gesetzlichen Sinne, nochmal wiederholt, dass mich niemand falsch versteht, sondern in der Beziehungsebene. Dass du weißt, hier spricht der lebendige Gott zu mir. Dieses Buch ist ein Geheimnis, weil es lebendig ist, weil es ganz besonders ist. Und wenn du nochmal ganz kurz zu mir zum Thema Bäume nochmal überlegst, ein Baum, auch im Alten Testament, der hatte ja eben eine unheimliche Glück, wo er gerade stand. Das war für ihn lebensnotwendig. Also dieser Psalm spricht ja davon, dass wenn du in diesem Wort bleibst und sein Wort in dir bleibt, dann bist du gepflanzt wie an Wasserbächen. Und schau, wenn du jetzt im Alten Testament oder in der Kultur der damaligen Zeit eben nicht am Wasser standest, sondern in der Wüste, dann war es einfach eine Katastrophe. Da konnte eigentlich richtiges Baumleben gar nicht gelingen. Vielleicht bist du ein bisschen vor dich hin vegetiert. Und vielleicht sah es dann so aus. Aber die Bibel sagt eben nicht das und Gott sagt nicht, das ist sein Ziel für dein und mein Leben, sondern er will, dass es am Wasser steht, dass es frisch ist, dass du sozusagen wächst, einfach ohne Kampf. Wachstum ohne Kampf, weil deine Wurzeln fest gegründet sind in guter Nahrung. Und deshalb mache ich dir Mut und ich will dir jetzt neben diesem Baumbild eben noch ein paar Vergleiche der Schrift bringen, weil es so ein unglaublich wichtiges Thema ist. Also zum Beispiel, ich habe es gerade schon erwähnt, nimm das Thema Nahrung. Nahrung ist so wichtig und zwar nicht nur für unseren Körper, sondern Nahrung ist auch wichtig für den Geist. Und deshalb, wenn du überlegst, du musst 2-3 Mal am Tag etwas essen, vielleicht würde auch einmal reichen im Notfall, aber wenn du ein paar Tage nichts isst, dann wirst du irgendwann kraftlos, irgendwann saftlos und irgendwann wird es vielleicht sogar richtig gefährlich. Und ich sage das jetzt nicht mit erhobenen Zeigefinger und nicht so nach dem, du musst und du sollst und damit du ein schlechtes Gewissen hast, sondern ich will dir neu Mut machen zu verstehen, wenn die Bibel das Wort Gottes mit Nahrung vergleicht, dann ist es eben genau dasselbe. Nicht die Nahrung für deinen Körper, sondern für deinen Geist. Und so wie du vielleicht manchmal etwas isst, weil du sagst, ich habe richtig Lust zum Essen, aber manchmal isst du vielleicht auch einfach, weil dein Magen knurrt und du sagst, ich brauche etwas. Und so mache ich dir Mut, dass du auch immer wieder dir bewusst machst, auch dein Geist braucht Nahrung. Und zwar regelmäßig. Und gute Nahrung. Und nicht nur Instant-Suppen, sondern wirklich manchmal auch Schwarzbrot. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich ein riesengroßer Fan der Briefe bin. Weil das ist Schwarzbrot. Das ist nicht so Instant, das ist nicht so der Snickers-Riegel zwischendurch. Aber wenn du einmal den Galaterbrief, den Römerbrief, den Epheserbrief, den Kolosserbrief, den Hebräerbrief, wenn du den einmal richtig, richtig verstoffwechselst, dann zehrst du davon Jahre. Wirklich Jahre. Nur das Doofe ist halt, dass unser Körper und unser Magen eben manchmal laut schreit. Ja, vielleicht ruft aber irgendjemand hier auch schon dann heute Morgen, wenn er Hunger hat. Aber der Geist, der schreit oft nicht so laut. Deshalb überhören wir ihn manchmal und merken erst Jahre später, dass er irgendwie unterernährt war. Also deshalb mache ich dir so Mut, mach dir immer wieder bewusst, das Wort Gottes ist Nahrung. Und ich mache dir auch Mut, nimm es mit dem Geist Gottes zusammen. Also bete darüber und sag, Heiliger Geist, Vater im Himmel, wie auch immer du beten möchtest, aber bete und sag, Gott, öffne mir dieses Wort. Denn es ist nicht instant. Du brauchst bei vielen Dingen eine Offenbarung. Aber wenn du plötzlich eine Offenbarung hast, geschenkt durch Gott, dann sagt Jesus ja, ein Satz und ein Wort von ihm reichen manchmal aus, um deine Seele zu sättigen für lange Zeit. Hast du schon mal erlebt, wenn du morgens irgendwie vielleicht niedergeschlagen warst, bedrückt warst, schlägst die Bibel auf oder die Losung oder irgendetwas und plötzlich springt dich ein einziger Vers an und du spürst, dass es jetzt in dem Moment nicht nur ein Vers, sondern dein Vers. Und dann kann das den ganzen Tag drehen, das kann vielleicht sogar dein ganzes Leben verändern. Ein Wort von ihm. Also das Wort Gottes ist wirklich Nahrung. Und deshalb sagt Jesus auch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das kommt schon mal im Alten Testament vor Mose. Aber er wiederholt hier diese Stelle, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern eben von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht. Also gesunde und kraftvolle Nahrung. Aber das Wort Gottes ist auch ein Wegweiser. Er will dir den Weg deines Lebens weisen. Und ich habe auch in der Vorbereitung so den Eindruck gehabt, dass vielleicht ein, zwei Personen hier sind und du bist gerade an so einer Weggabelung. Deshalb habe ich auch bewusst dieses Bild gewählt. Man sieht es leider jetzt nicht ganz so gut. Aber es ist ein Wegweiser, eine Weggabelung. Weißt du, auch da können wir Try and Error versuchen. Wir gehen mal in irgendeine Richtung oder wir fragen 25 Freunde und menschliche Ratgeber. Vielleicht funktioniert es, kann sein. Aber ich mache dir Mut, frag doch Gott. Bete doch und sag, Gott, lieber Vater im Himmel, schenk mir dein Reden. Aber dann mache ich dir auch Mut, öffne auch dieses Buch, denn nicht ausschließlich, aber eben auch spricht er durch sein Wort, durch das geschriebene Wort. Und wenn er plötzlich dadurch zu dir spricht, dann wirst du das spüren. Und ich glaube, viele von uns kennen das auch, dass du vielleicht was vorhattest, irgendetwas tun wolltest, vielleicht auf jemanden sauer warst und wütend warst. Und dann schlägst du eben sein Wort auf und dann springt dich eben plötzlich sein Reden an. Ne? Ihr sollt sein, wie der Vater im Himmel ist. Ne? Liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen, damit ihr wahrlich Kinder eures Vaters im Himmel seid. Und dann redet er. Und er will nicht, dass du auf den falschen Kurs gehst und bitter wirst und hartherzig wirst, sondern er will, dass du Frucht bringst. Also Gott will uns leiten mit seinem Wort. Und deshalb heißt es hier Hebräer 4, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Es scheidet Seele und Geist. Also die Seele ist meistens die Emotion und der Geist ist meistens das, was Gott will. Je nachdem, wie emotional du bist, reagiert man halt oft emotional. Das ist auch manchmal gut. Auch David war emotional. Aber dann ist es so wichtig, dass der Geist auch zu dir sprechen darf und sagt, so, jetzt ist dein erster Ärger verraucht. Jetzt handel doch wieder so, wie ich es tun würde. Also er will dich auf deinem Weg leiten, durch dein Leben, durch das ganze Leben, auch bis ins hohe Alter nebenbei. Gibt es ja viele wunderbare Schriftstellen, ne? Die sagen, bis ins hohe Alter, wenn du schon grau bist, will ich dich leiten. Auch ich bin mittlerweile auch schon im Club willkommen, aber er ist dabei. Und das Nächste, was er sagt, das Wort Gottes ist wie ein Licht auf diesem Weg. Das heißt, dann, wenn es dunkel ist, dann brauchst du ja manchmal ein Licht. Ich gehe oft nachts noch einmal spazieren, auch zum Beten, und dann ist es oft schon sehr dunkel. Gestern Nacht zum Beispiel war ich unterwegs, da war es schon stockdunkel. Wie dankbar bin ich, dass ich dann eine Taschenlampe dabei habe. Wenn es irgendwo raschelt im Gebüsch und man denkt sich, huch, was ist denn jetzt? Oder man läuft plötzlich und der Weg wird ein bisschen uneben und man hat Sorge, dass man stürzt. Und dann ist eben ein kleines, kleines Lichtlein manchmal ausreichend, um dir den Weg zu leuchten. Und Gottes Wort ist ein kleines, aber auch mächtiges Lichtlein. Manchmal ist es so ein Mini-Lichtlein, manchmal ist es wirklich ein richtiger Strahler. Ne? Und dann sagt er, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, sagt David hier, und ein Licht, oder der Psalmist, und ein Licht auf meinem Weg. Also das heißt, sein Wort ist deines Fußes Leuchte. Und wenn du mal richtig im Nebel bist und nicht mehr weiter weißt, weißt du, auch da mache ich dir Mut, nimm dir doch mal Zeit mit seinem Wort. Mich fragte neulich mal jemand, kam zu mir nach einem Gottesdienst oder nach einer Veranstaltung und sagte zu mir, ich habe mal eine Frage an dich. Hast du schon mal einen ganzen Tag lang gebetet? Von morgens bis abends? Da habe ich kurz überlegt und habe gesagt, also so richtig wahrscheinlich nicht. Natürlich war ich schon irgendwie in Auszeiten und so, aber mal richtig von morgens bis abends eingeschlossen und nur zu beten oder das Wort Gottes zu lesen, eigentlich nicht. Dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Also das muss man ja nicht ständig machen, aber wenn du wirklich mal eine Situation hast, wo du sagst, bei mir ist im Leben so viel Nebel, warum eigentlich nicht mal mit dem Wort Gottes einfach irgendwo zurückziehen an einen See oder an einen einsamen Ort wie Jesus und zu sagen, ich forsche und lese jetzt mal, bis du sprichst. oder bis ich das Gefühl habe, meine Seele und mein Geist empfängt von dir. Jesus hat das öfter gemacht. Er zog sich zurück an einsame Stätten, manchmal einen ganzen Tag, manchmal eine ganze Nacht. Jetzt muss man sich fragen, wenn Jesus, der Sohn Gottes, das nötig hatte, manchmal zurückzugehen, um den Vater zu hören, vielleicht wäre es für uns auch manchmal eine hilfreiche Sache. Das Wort Gottes ist wie ein Spiegel, sagt die Schrift weiter. Ein Spiegel, wo du auch die Wahrheit über dich manchmal erkennen darfst. Wer hat heute Morgen schon mal in den Spiegel geguckt? Wer nicht? Ihr müsst euch nicht melden. Also ich sag mal, ich muss das schon jeden Tag tun. Ne? 1, 2, 3 Mal so, also mindestens einmal, also besser 2-mal. Und kennt ihr das, dass ihr mal irgendwann bei einem wichtigen Termin wart, schaut euch danach in den Spiegel und denkt euch, ei, ei, ei. Also ich habe das auch schon gehabt. Ne? Und ein Spiegel ist ja das Phänomen, dass ein Spiegel eigentlich ein total langweiliger Gegenstand ist, oder? Wer von euch ist denn fasziniert einfach nur von Spiegeln? Also ich meine, du kannst natürlich sagen, das ist ein besonders schöner Spiegel, der hat einen tollen Rahmen, aber der Spiegel selbst ist ja erstmal nicht faszinierend. Der wird ja nur dadurch faszinieren, dass du reinschaust. Dann bekommt er seine Bedeutung. Weißt du, und ich glaube, so ähnlich ist es auch mit diesem Buch. Viele Christen haben das im Regal stehen, 12 Übersetzungen in verschiedensten Formen, groß, klein, braun, schwarz, rot, modern, nicht modern, gekauft auf der Freizeit, gekauft online, gekauft im Buchladen, stehen alle im Regal. Sind von außen nicht spektakulär. Aber wenn du reinschaust in den Spiegel, dann merkst du plötzlich, wie es um dein Herz ist. Dann merkst du plötzlich, wo du vielleicht sagst, Gott, ich bin eigentlich viel unbarmherziger wie du. Warum bin ich denn so unbarmherzig? Oder warum bin ich denn eigentlich so traurig, obwohl du mir doch zurufst, sei mutig und stark. Ich habe gute Gedanken über dir. Manchmal brauchen wir den Spiegel, um zu sehen, wie wir aussehen. Äußerlich, aber auch im Herzen und im Geist. Und deshalb vergleicht die Bibel das Wort Gottes selbst mit einem Spiegel. Und er macht uns Mut, dass wir hineinschauen und dann aber eben nicht nur Betrachter, sondern auch Täter werden dessen. Also in den Spiegel blicken. Seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Ihr Lieben, an dieser Stelle, da will ich noch ein, zwei Gedanken kurz zu sagen. Und zwar, schaut auch da, will ich bitte, dass niemand das jetzt falsch hört. Ich sage das weder, um euch zu beschweren, noch damit jemand sich dabei irgendwie ungut fühlt, sondern ich will euch ermutigen, was kann denn passieren, wenn wir mehr Täter des Wortes wären? Schaut, ich glaube manchmal, wir sind so, ich sage es mal bewusst, feige auch zu tun, was Gott von uns will. Wie viel Schönheit würde entstehen, wenn wir manchmal mutiger wären? Wenn du zum Beispiel liest, sei großzügig, dann sei doch mal großzügig. Und zwar ohne zu fragen, okay Herr, aber macht das der andere auch? Nein, vielleicht redet er gerade zu dir, sei doch mal großzügig. Sei doch mal barmherzig, wenn jemand anders unbarmherzig ist an deinem Arbeitsplatz, sei doch einfach mal viel barmherziger. Liebe doch mal den bei dir am Arbeitsplatz, der schon 2, 3 Mal dir richtig eine reingewürgt hat. Dann sag doch mal, ich tue dem jetzt mal wirklich was Gutes. Weißt du, unser Verstand denkt sich im ersten Moment, das ist doch paradox. Weil wir sind immer noch so Auge um Auge, Zahn um Zahn geprägt. Wenn der mir was Gutes tut, dann ich auch. Wenn der nicht, dann nicht. Aber Jesus sagt genau das Gegenteil. Im Reich Gottes ist manches ein Paradox. Er sagt, liebt die, die euch nicht mögen. Segne die, die euch verfluchen. Was könnte passieren für ein Abenteuer in deinem, aber auch in meinem Leben, wenn wir ein bisschen mutiger wären, Täter zu sein? Also Täter im Umsetzen dessen, was Gott Gutes tut. Und wenn du jetzt sagen würdest, ja, was würde denn passieren? Jetzt überlegen wir mal kurz, okay, wenn ich das tun würde, Und wenn ich das tun würde, wie würde es denn dann aussehen? Soll ich dir das mal ganz kurz auflösen, um dir Zeit zu sparen? Wenn du das ganz konsequent durchziehen würdest, dann würde dein Leben aussehen wie das von Jesus. Also, die Bibel macht dir und mir Mut. Schau in diesen Spiegel. Nutz diese unglaubliche Chance, dass er sagt, mein Wort ist lebendig. Es ist wirklich in der Lage zu trennen. Es ist in der Lage, dir die guten Seiten zu zeigen, die in deinem Leben schon da sind. Da ist ja auch schon viel Gutes. Und Gott hat ja in deinem und meinem Leben auch schon viel verändert. Manchmal merken wir das gar nicht mehr. Aber vielleicht hat er auch noch die ein oder andere kleine Baustelle, wo er sagt, ich möchte gern da nochmal ran mit dir. Und ich möchte dir Mut machen und ich möchte dich durch den guten Geist Gottes ermutigen und ich möchte dir den Weg weisen und dir die Weggabelungen zeigen, die du gehen sollst. Und du musst nicht jedes Mal versuchen, Irrtum, sondern du darfst auch manchmal einfach wissen, Gott hat geredet. Und dann geh diesen Weg. Wenn du unsicher bist, frag vielleicht Geschwister. Wenn du unsicher bist, bete nochmal und mach nichts Unüberlegtes. Aber wenn du weißt, der Geist Gottes spricht, dann sei auch mutig. Ihr Lieben, man könnte noch viel darüber sagen, meine Zeit ist um. Aber ich bin überzeugt, Gott wünscht sich, dass du und ich gewurzelt bist. Dass du gepflanzt bist wie ein Baum an Wasserbächen. Damit auch, wenn es mal trocken und wüstig ist, auch wenn die Welt Angst hat, du nicht Angst haben musst, weil du sagst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und deshalb möchte ich euch abschließend einen Vers zurufen, den ich fast am beeindruckendsten finde, zum Thema Gottes Wort. Und zwar aus 1. Petrus 2, Vers 2. Da sagt Petrus: Wie ein neugeborenes Kind nach der Milch seiner Mutter schreit, so sollst du nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen. Dann wirst du im Glauben wachsen und dein Ziel erreichen. Was für ein starkes Bild, oder? Wie ein neugeborenes Kind nach der Milch schreit, so sagt Petrus, schreie so, nach dem unverfälschten Wort. Ein Wort von ihm kann deine Seele sättigen. Ein Wort von ihm kann deinen ganzen Lebensweg verändern. Ein Wort kann dich wieder ermutigen, wenn du niedergeschlagen bist. Ich mache dir Mut. Nimm sein Wort ganz neu ernst. Vielleicht findest du Wege, wie du es in deinen Alltag noch besser integrieren kannst. Ich bin ehrlich und sage dir, bei mir gelingt das nicht immer gut. Da gibt es auch Zeiten, wo es gar nicht gut gelingt. Und manchmal brauche ich dann Hilfsmittel und bastel mir eine Bibel-App und noch eine andere Bibel-App und dann kaufe ich mir eine neue Bibel, weil ich denke, dann läuft es besser. Vielleicht muss man sich manchmal einfach ein bisschen disziplinieren oder Hilfsmittel suchen. Aber ich habe neulich eine Predigt von jemandem gehört und da sagte ein Prediger Folgendes. Er sagte, 5 bis 10 Minuten, wo du am Tag ernsthaft mit offenen Herzen das Wort Gottes aufnimmst, haben die Kraft, dein Leben komplett zu verändern. Und als ich das hörte, dachte ich mir, ja, das stimmt. Und dann dachte ich mir im zweiten, 5 bis 10 Minuten, das sollte wirklich an jedem Tag möglich sein. Und ich habe mir das neu zum Ziel gesetzt. Natürlich lese ich schon viel in der Bibel, verstehe mich nicht falsch, auch allein vorbereitungstechnisch. Aber ich habe es mir neu zum Ziel gesetzt, 5 bis 10 Minuten, wo ich sage, die lese ich jetzt nicht als Prediger, die lese ich nicht zur Vorbereitung oder zu Studienzwecken, sondern ich habe gesagt, ich möchte 5 bis 10 Minuten, vielleicht auch mal 15 oder 20 Minuten, jeden Tag sagen, Herr, hier bin ich. Ich ganz persönlich und ich komme jetzt zu dir. Und ich mache die Ohren meines Herzens auf und sage, Herr, rede du. Jetzt hat er so still geworden. Amen. Lasst uns mal aufstehen, wem es möglich ist. Und ich möchte dazu noch beten.